BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei sind. Am letzten Sonntag hatten wir den Harvard-Historiker Sven Beckert zu Gast. Er berichtete über seine Studie zum Thema 1000 Jahre Geschichte des Kapitalismus. Eine Folge, die durchaus zu großer Resonanz geführt hat. Viele Hörer, viel Lob, aber auch einige Kritik. Und diese Kritik gibt Anlass, heute nochmal genauer auf den Kapitalismus zu blicken, und zwar mit einem Gespräch, welches ich bereits vor mehreren Jahren geführt habe, mit dem Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. Er erklärt, warum der Kapitalismus funktioniert und vor allem, warum der Kapitalismus eigentlich die Wirtschaftsform ist, bei der es uns allen deutlich besser ergeht. Wichtiges Thema, hochaktuell, gerade in der deutschen Diskussion. Fangen wir also an.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf all deinen Geräten liegt jede Menge wertvoller Content. Doch Wissen entfaltet seine Kraft erst, wenn du es intuitiv und smart nutzen kannst. Genau dafür hat Adobe Acrobat Studio geschaffen. Es ist ein intelligenter KI-Workspace, der dir hilft, die tägliche Menge an Informationen souverän zu beherrschen. In den PDF-Spaces führst du deine Dokumente und Quellen unkompliziert zusammen, um sie vom KI-Assistenten analysieren zu lassen. Er bereitet die wesentlichen Punkte strukturiert für dich auf, sodass du nicht mehr danach suchen musst, sondern sofort die Fakten vor Augen hast, die du für deine Entscheidungen brauchst. So kommst du noch schneller zu intelligenten Insights und damit auch brillanten Inhalten. Mit Adobe Express erstellst du fast wie per Fingerschnippen überzeugende Trendanalysen, Businesspläne oder Präsentationen und das ohne das Programm zu wechseln. Willkommen bei Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com/acrobat.
Am Sonntag haben wir an dieser Stelle mit Professor Sven Beckert von der Harvard-Universität über seine monumentale, über 1200 Seiten dicke Geschichte des Kapitalismus gesprochen. Ein großes Buch, vor allem ein großer historischer Bogen. Es gab dann einige Reaktionen. Ein geschätzter Hörer, und zwar ein ausgesprochen kluger Mann und Erkenner der Materie, hat mir eine längere E-Mail geschrieben. Und zwar mit einer sehr fundamentalen Kritik an den Thesen von Beckert. Was hat er geschrieben? Sinngemäß, dass die Ausführungen von Beckert doch eher Plattitüden gewesen seien und er vor allem auf meine Fragen öfters mal ausweichend geantwortet hätte. Zentraler Vorwurf ist folgender. Beckerts Definition des Kapitalismus sei verkürzt. Es würde das unternehmerische Element komplett fehlen. Der Dienst am Konsumenten, die Übernahme von Risiken, die Bedürfnisbefriedigung, also all das, was den Kapitalismus im Kern ausmacht, käme bei Beckert nicht vor. Beckert würde eine Welt beschreiben, in der die Kaufleute vor allem auf Akkumulation setzen und vor allem auf Gewalt. Und dass sie nicht die Welt des Unternehmers, der Risiken einginge, um Bedürfnisse seiner Kunden zu befriedigen. Er zeigte auch auf, dass es einen Kernwiderspruch gibt in Beckerts Thesen. Beckert behauptet, zum Kapitalismus gehöre weder Produktivitätssteigerung noch Innovation. Der Kapitalismus sei stattdessen ein sogenannter Kriegskapitalismus, der Wachstum erzeugen würde ohne technischen Wandel. Später dann aber kommt es plötzlich zu Produktivitätssteigerung und Innovation. Doch das genau erklärt Beckert nicht, warum der Kapitalismus zunächst ein Kriegskapitalismus gewesen sei und dann plötzlich zu einer Wohlstandsmaschine wurde, die genau auf Produktivitätssteigerungen beruht. Die Kritik war also fundamental. Und der Hörer sagte, sie hatten da mal ein viel besseres Gespräch, welches im Kern erklärt hat, wie der Kapitalismus eigentlich funktioniert, was ihn antreibt und warum der Kapitalismus letztlich dazu führt, dass es uns allen besser geht. Er meinte, mein Gespräch mit dem Historiker Werner Plumpe, welches ich an dieser Stelle schon vor Jahren geführt habe. Und zwar im August 2022 in der Folge 150. Dieses Gespräch ist heute, 3,5 Jahre später, immer noch hochaktuell. Und ich finde, gerade noch im Ohr habend, die Folge von Professor Beckert vom letzten Sonntag, verbunden mit dieser Kritik, ist es durchaus interessant, sich nochmal anzuhören, wie denn Professor Werner Plumpe den Kapitalismus erklärt.
Der Zahltag ist für die meisten Leute ein Höhepunkt. Für Lohnverantwortliche aber jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Doch Personio Payroll ändert das. Mit automatischer Datenübernahme aus dem HR-System, kontinuierlichen Compliance-Prüfungen, fehlerfreien Abrechnungen und der Erfüllung sämtlicher lokaler Anforderungen, alles in einem System. Vereinfachen Sie Ihre Lohnabrechnung und bleiben Sie dabei compliant. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrer Steuerberatung zusammenarbeiten oder alles selbst übernehmen möchten, Personio Payroll passt sich Ihrer Arbeitsweise an. Personio Payroll ist für den Zahltag gemacht, damit alle bezahlt werden, aber nicht mehr auf Ihre Kosten. Starten Sie jetzt entspannt in die Lohnabrechnung auf personio.de/bto.
Bevor wir uns mein Gespräch mit Professor Werner Plumpe nochmal anhören, noch dieser Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen. Den Link finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Werner Plumpe aus der Folge 150 vom August 2022.
Werner Plumpe zählt zu den profiliertesten Wirtschaftshistorikern Deutschlands. Von 1999 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2022 lehrte er an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, wo er den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte innehatte. Seine Forschung kreist um die großen Fragen des Kapitalismus, Unternehmens- und Industriegeschichte, die Geschichte der industriellen Beziehungen und die Entwicklung des ökonomischen Denkens. Im Jahr 2019 ist sein vielbeachtetes Buch erschienen, Das kalte Herz, Kapitalismus, die Geschichte einer andauernden Revolution. Und im vergangenen Jahr hat Werner Plumpe ein weiteres Buch veröffentlicht, Gefährliche Rivalitäten, Wirtschaftskriege von den Anfängen der Globalisierung bis zu Trumps Deal-Politik.
Sehr geehrter Herr Professor Plumpe, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Stelter.
Herr Professor Plumpe, der Kapitalismus, das ist ja nun eine Wirtschaftsform, Gesellschaftsform, die gerade auch in Deutschland immer sehr kritisiert wird. Sie haben sich damit beschäftigt. Vielleicht können wir mal anfangen mit der Definition. Wie würden Sie denn den Kapitalismus definieren?
Das ist eine wirklich sehr, sehr kluge Frage, denn normalerweise tun wir so, als wüssten wir, was wir meinen, wenn wir von Kapitalismus sprechen. Aber wenn man genauer nachfragt, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil es dann häufig zu mehr oder weniger theoretischen Annahmen kommt. Karl Marx hat gesagt oder Josef Schumpeter. Dann sind das Annahmen, die mit dem historischen Verlauf der Entstehung kaum übereinstimmen. Ich gehe davon aus, dass Kapitalismus kein System ist, schon gar kein Gesellschaftssystem, sondern Kapitalismus eine Art der Wirtschaft bezeichnet, in der es darauf ankommt, große Mengen an Gütern und Dienstleistungen kapitalintensiv herzustellen, damit die Menschen, die diesen Herstellungsprozess vollziehen, zugleich dazu in der Lage sind, die dort erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen auch konsumieren zu können. Er unterscheidet sich also von den älteren Formen der Wirtschaft dadurch, dass er von Anfang an auf die Masse als Publikum, sowohl was die Produzenten als auch was die Konsumenten angeht, abzielt und für diese Menschen verfügbare Güter, also nicht so teure, zur Verfügung stellt, was nur möglich ist bei sehr hohem Kapitaleinsatz. In der älteren Welt gab es ebenfalls sehr schöne Produktionen und sehr aufwendige Dienstleistungen. Die waren aber unter geringem Kapitaleinsatz nicht auf Massenproduktion angelegt, sondern waren Einzelstücke. Man kann das sich anschauen heute in den Museen. Die historischen Kunstwerke etwa, die in Nürnberg oder in Augsburg entstanden sind, das sind hochwertige Dinge. Die waren auch sehr schön. Die waren nur eben nicht Massenkonsum und massenabsatztauglich. Da konnte der einfache Mensch nichts mit anfangen. Und insofern ist der Kapitalismus etwas ganz Neues, weil er seit dem 17. Jahrhundert etwa, genau lässt sich das nicht datieren, damit beginnt, durch hohen Kapitaleinsatz Güter herstellen zu lassen, die dann so preiswert sind, dass der normale Mensch sie sich auch leisten kann.
Jetzt will ich mal nachfragen, kommen wir vielleicht auch schon zu einem Kritikpunkt, der immer gebracht wird, Kapitalismus. Sie haben gesagt, hohen Kapitaleinsatz. Ich könnte ja auch sagen, durch einen hohen Einsatz an Ressourcen und vor allem auch Energie, oder?
Das ist ganz richtig, das stimmt natürlich. Und diese Form der Wirtschaft ist so effizient, dass der Umfang der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen immer größer, immer umfangreicher wird. Und insofern ist der Ressourcenverbrauch natürlich auch steigt. Ja. Auf der anderen Seite wird ein Teil der Ressourcen ja auch im Produktionsprozess selber hergestellt. Die ältere Welt, als weniger produziert wurde, mit weniger Kapitaleinsatz produziert wurde, war keine Welt, in der es der Natur besonders gut ging. Die Wälder etwa waren im 16., 17. Jahrhundert weitgehend abgeholzt worden. Man hatte keine andere Möglichkeit, man musste das verbrennen, man musste das zum Bauholz machen und da die Produktivität nichts anderes zuließ, hat man eben das genommen, was man hatte. Wir kennen das alles, die Tragedy of the Commons. Wenn man Güter hat, die für jeden zur Verfügung stehen, dann wird die sich jeder sehr schnell verschaffen wollen und dann hat man hinterher eine große Wüstenei. Der Kapitalismus macht das ja anders. Er geht her und er reproduziert zugleich seine eigenen Ressourcen und Produktivitätsgrundlagen. Und auf die Weise schafft er es im Laufe der Zeit, was ja ganz bemerkenswert ist, immer mehr Menschen zu versorgen, ohne dass bisher jedenfalls der Ressourceneinsatz so explodiert wäre, dass es nicht möglich ist, diese Menschen weiter zu ernähren. Um 1800 herum etwa, da hat ein englischer Ökonom namens Malthus gelebt, da lebten auf der Welt ungefähr 1 Milliarde Menschen und Malthus ging davon aus, das ist die Obergrenze, die wir hier erreicht haben. Alles Weitere führt nur zu schweren Katastrophen, zu Massensterben, zu Seuchen, Epidemien und so weiter, wenn wir da nicht gegensteuern durch Geburtenkontrolle etc. Heute leben etwa 8 Milliarden Menschen und der Kapitalismus im Wesentlichen hat es ermöglicht, dass diese 8 Milliarden Menschen überleben können. Und insofern muss man die Ressourcenfrage dann sehr differenziert beantworten. Auf der einen Seite ja, insgesamt ermöglicht der Kapitalismus das Überleben von sehr vielen Menschen, sodass der Ressourceneinsatz sehr stark ansteigt. Auf der anderen Seite senkt die kapitalintensive Massenproduktion aber auch den Ressourceneinsatz pro Kopf so deutlich ab, dass jetzt viele Menschen leben können. Das ist ein Dilemma, dass der Kapitalismus mehr Menschen das Leben ermöglicht, als die Erde vielleicht an Ressourcen unmittelbar hat. Die Frage ist doch, auf welche Antwort finden wir? Machen wir das im Modus, den der Kapitalismus entwickelt hat, zu sagen, wir müssen die Produktivität steigern und knappe Ressourcen durch andere Dinge ersetzen? Oder sagen wir, wir gehen völlig zurück, dann müssen wir aber auch die Konsequenz ziehen und sagen, wenn wir in einer ganz herkömmlichen Weise ressourcenschonend leben wollen, dann werden nicht mehr so viele Menschen auf der Welt leben können.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte nochmal eins nachhaken, weil Sie haben gesagt, ja, also vor ein paar hundert Jahren wurden die Wälder abgeholzt. Danach gab es ja die Kohle, danach gab es Öl, Gas, dann gab es vielleicht Atomkraft, es gab einen Fortschritt. Aber letztlich haben wir ja Dinge genutzt, die Energie beinhalten, haben wir ja plötzlich genutzt. Genau. Und da wäre meine Frage natürlich schon, da kann man sagen, das ist der Kapitalismus. Also ich bin ja bei Ihnen, ich sehe den Produktivitätspunkt durchaus, aber ich würde natürlich schon kritisch fragen, oder haben wir es nur geschafft, energiehaltigere Brennstoffe zu finden? Und gegeben den Fakt, dass wir jetzt natürlich das Thema mit CO2 haben, aber auch ganz banal den Fakt, dass diese Brennstoffe nicht unendlich auf der Erde vorhanden sind, quasi betreiben wir dann doch Raubbau, der irgendwie irgendwann mal zum Ende kommt, entweder durch Klimawandel oder einfach, weil Öl alle ist.
Das Problem gilt ganz generell, dass Menschen Güter verbrauchen, deren Ersatz nicht immer und unbedingt notwendigerweise gegeben ist. Das ist ein Phänomen, das wir immer haben. Wir kennen das ja auch, das Artenaussterben, weil sie einfach übertrieben genutzt worden sind und sowas alles. Das ist nichts Neues. Das gab es schon in der Antike und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Zeit hinweg durch. Und die moderne kapitalistische Industrie, könnte man sagen, ist auch eine Antwort auf dieses Problem. Es gibt in der Wirtschaftsgeschichte eine große Debatte um die sogenannte Holzknappheit am Ende des 18. Jahrhunderts, weil nämlich die bisher verfügbaren Energiemöglichkeiten alle wirklich genutzt wurden. Es wurde jeder Wassertropfen genutzt. Es wurde jedes Stück Holz, alles, was man verbrennen konnte, wurde genutzt. Es wurde jede menschliche, tierische Arbeitskraft genutzt, aus der man ja Energie gewinnen kann. Und die kamen an einen Punkt, in dem es einfach so nicht mehr weiterging. Und man hätte das dann ja beenden können, hätte sagen können, wir hören jetzt hier auf, in einer Situation, als um 1850 herum mehr oder weniger jede verfügbare Ressource längst verbraucht war. Und insofern ist der Kapitalismus hier oder die kapitalistische Energienutzung hier auch eine Antwort gewesen, als man nämlich gesehen hat, wir können unter Einsatz neuer Energieträger, fossile Energieträger, also Kohle, die in relativ großem Umfang zur Verfügung steht, eine neue Form der Produktivitätsentwicklung erreichen, die bisher von uns genutzten Ressourcen eben nicht mehr überbeansprucht. Deshalb macht England diesen fulminanten Aufstieg seit dem 18. Jahrhundert, weil es Kohle hat und weil es plötzlich seine Holzarmut nicht mehr als Last hat, sondern man kann dann schöne Landschaften und Parks und Gärten gestalten, da wo keine Wälder stehen, hat aber die Kohle und mit der Kohle hat man eine vergleichsweise preiswerte Energie zur Verfügung, die zudem weitere Vorteile hat, nämlich Kohle und Koks, den man daraus gewinnen kann, ermöglicht Prozesstemperaturen in der industriellen Herstellung, etwa dass man Metalle fließend machen kann auf dieser Basis dann zu Gusstechniken und zu neuen Verformungstechniken kommen kann und so weiter. Man macht also die Erfahrung, dass ein Engpass, den man mit den traditionellen Energien hatte, durch andere überwunden werden kann und dadurch neue Produktivitätspotenziale entstehen. Und wir sind heute wieder an einem dieser Punkte angekommen, oder wir waren schon im 20. Jahrhundert an einem der Punkte, als die technischen Möglichkeiten der Kohle ausgereizt waren. Und dann hatte man das Öl. Das Öl ermöglichte einen weiteren Sprung. Und heute sind wir an dem Punkt, wo wir generell sehr skeptisch sind, ob diese Energieträger und Rohstoffe, das sind jetzt ja beides gleichzeitig, ob die uns eine Zukunft weisen. Und dann ist eben die Frage nach den möglichen Alternativen. Und wären diese Alternativen welche, die wahrscheinlicher sind, wenn wir keine kapitalistische Wirtschaft hätten? Oder ist nicht gerade im Kapitalismus ein Suchprozess eingeleitet, natürlich getragen davon, von dem Gedanken, dass man Gewinn, dass man Erfolg damit machen kann, der unter Umständen die Entwicklung neuer Energieträger und neuer Energieputze ermöglicht. Die hier bei uns im Moment dominierende Vorstellung, dass wir im Grunde zur vorindustriellen Form der Energienutzung, also Wind, Sonne, Wasser und menschliche Arbeitskraft zurückkehren, das kann bestenfalls, und das ist schon meiner Ansicht nach eine ziemliche Illusion, eine Brückenlösung sein, eine dauerhafte Lösung, ist das immer vorausgesetzt, man möchte, dass möglichst viele Menschen zu möglichst angenehmen Bedingungen leben können, nicht.
Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich, wenn wir im Kern sind, jetzt eine Diskussion, nicht so sehr nur über Kapitalismus, sondern eher die Frage, wie stellen wir sicher, dass wir in Zukunft ausreichend Energie haben? Das ist die Kernfrage.
Das ist die Kernfrage, genau.
Und dann würden Sie wahrscheinlich jetzt sagen, naja, wir haben verschiedene Systeme. Wir haben das chinesische System, was ja vielleicht Kapitalismus nahe ist, aber der Staat steuert. Wir haben jetzt in Europa eine sehr starke Neigung eigentlich dazu zu sagen, der Staat muss diesen Weg definieren in die Zukunft. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Blick auf die Geschichte, wenn Sie einen Blick in die Zukunft versuchen zu werfen, versuchen wir es einfach mal, wir blicken mal in die Zukunft, würden Sie dann sagen, ja, das kapitalistische System ist aufgrund der Innovationsfähigkeit das System, auf das Sie setzen würden, oder glauben Sie eher, dass Leute wie Mazzucato recht haben, die sagen, solche großen Innovationen, die gibt es nur dann, wenn der Staat richtige Ressourcen zur Verfügung stellt, Stichwort Mondlandung. Ich meine, was wäre so Ihre Sicht der Dinge?
Es kommt ein weiterer Punkt hinzu, den wir zu Anfang, haben Sie nach der Definition von Kapitalismus gefragt, hier noch ins Kalkül ziehen müssen. Ich habe zu Anfang nur definiert, was Kapitalismus in gewisser Hinsicht materiell ist, nämlich kapitalintensive Produktion von Gütern und Dienstleistungen zu relativ durchschnittlichen oder niedrigen Preisen. Wenn wir uns jetzt nach der Dimension, nach der Dynamik des Kapitalismus fragen, also was macht ihn eigentlich in gewisser Weise zukunftsfähig, auf Ihre Frage einzugehen, dann kommen andere Gesichtspunkte hinzu, die machen den Kapitalismus noch viel einmaliger. Der Kapitalismus ist, könnte man in einem weiten Sinne sagen, eine bestimmte evolutionäre Variante, in der das Neue ungesteuert ausprobiert wird. Das liegt daran, dass die vielen Varianten, die vielen Handelvarietäten, die Möglichkeiten wirtschaftlichen Handelns dezentral ausprobiert sind. Wer ein bisschen Geld hat oder wer eine Idee hat, der kann es versuchen. Und da muss man mal schauen. Und je mehr Leute es versuchen, umso höher ist die Varietät. Die Varietät wird aber nicht dadurch entschieden, dass eine Planbehörde sagt, wir nehmen jetzt den Podcast von Stelter. Der wird der einzige Podcast, den wir jetzt machen, weil der gut ist. Alle anderen fallen weg. Sondern die Selektion dieser Varietäten im Kapitalismus erfolgt durch preisbildende Märkte. Und das setzt sich als Varietät durch, was ich an den preisbildenden Märkten behaupten kann. Das ist nicht ganz voraussetzungsfrei, denn preisbildende Märkte kann es nur geben, wenn man stabiles Geld hat und wenn der Rechtsrahmen einigermaßen gesichert ist. Sodass also hier dann die Politik ins Spiel kommt, deren wesentliche Aufgabe darin besteht, die evolutionären Mechanismen von Variation und Selektion durch eine bestimmte politische Institutionengestaltung zu garantieren. Was der Staat aber nicht kann, ist, er kann keine Varietäten künstlich schaffen, die sich dann hinterher auch am Markt behaupten. Was er machen kann, er kann Varietäten präferieren und dann sagen, ich garantiere, dass sie sich am Markt durchsetzen, weil ich ihren Preis bestimme oder weil ich die Bedingungen für die anderen so schlecht mache, dass sie da keine Chance mehr haben. Das ist die Variante, die wir im Moment bei unserer Energiewende erleben. Es wird von einer Variante des Handelns gesagt, die ist richtig aus moralischen, ökologischen Gründen. Und der Markt spielt keine Rolle mehr. Wir setzen die sowieso auf jeden Fall durch. Und die Folge davon ist, dass wir jedenfalls hier bei uns in der Bundesrepublik zurzeit eine eher instabile Energielage zu sehr hohen Preisen haben. Und die Innovationsfähigkeit und die Erneuerungsfähigkeit dieser Form der, wenn man so will, Energiepolitik ist ja so groß, erkennbar nicht. Man kann auf die Zukunft immer hoffen, das ist richtig. Aber wirtschaftlich gesehen ist das ja erkennbar nur sehr eingeschränkt.
Ja, vor allem, es gilt ja nicht nur für Energiepolitik, es gilt ja auch für meine Verkehrswende. Wenn wir jetzt daran denken, dass wir einseitig jetzt Elektromobilität fördern, das ist ja auch eine Frage, kann sein, wenn der Markt das besser fände. Ich habe gerade bei Ihrer Aufzählung bezüglich der Rahmensetzung einen Punkt vermisst. Das war die Frage Antikartellpolitik. Weil ich glaube, im Kapitalismus gibt es da wahrscheinlich schon eine Tendenz zu sagen, wenn ich Unternehmer wäre, dann würde ich doch am liebsten Monopol haben, habe ich meine Ruhe. Und ich glaube, das ist doch sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn Wettbewerb funktionieren soll, dass man dann sagt, man lässt eben so große Unternehmen nicht zu.
Das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen, Herr Stelter. Das würde ich meinen, auch da liegt genau die Rolle des Staates. Es ist ja nicht so, das ist ein seit Marx bis in die Gegenwart sich durchsetzender Köhlerglaube, zu denken, dass der Kapitalismus ein System ist, das die Interessen der Kapitalisten vertritt. Das ist ein gewisser Unfug. Anders kann man das gar nicht sagen. In einer kapitalistischen Ordnung, wie ich sie beschrieben habe, mit Variation und Selektion, da gibt es natürlich ganz viele einzelne Akteure, Unternehmen, Gewerkschaften, Einzelherrschaften, die haben alle ihre materiellen Interessen. Und deren materielle Interessen sind keineswegs mit der Funktionsfähigkeit der Ordnung verbunden, sondern die nutzen die Ordnung, wenn sie davon was haben. Und wenn sie sich vorstellen können, ich kann mehr erreichen, dann werden sie gegen diese Ordnung vorgehen. Und Sie haben vollständig recht, der Staat muss nicht nur für ein stabiles Geld und eine sichere Rechtsordnung sorgen, er muss auch die Marktteilnehmer daran hindern, den Marktmechanismus zu ihrem Vorteil zu ruinieren. Das machen große Unternehmen, genauso wie Gewerkschaften, das machen aber auch alle möglichen anderen Formen von Kartellen. Auch in der Wissenschaft könnte man sagen, gibt es so eine Art Markt, gegen den sich bestimmte Kollegen dann verschwören, die auf eine bestimmte Weise versuchen, Positionen zu behaupten oder zu erreichen, die sie im normalen wissenschaftlichen Wettbewerb nicht bekommen. Das ist ganz wichtig hier, dass man dagegen natürlich Sicherungen einbaut. Das ist völlig klar. Aber hier merkt man auch, wie letztlich irreführend diese marxistischen Vorstellungen sind, zu glauben, der Kapitalismus sei etwas, was für die Kapitalisten da ist. Das ist eine völlig verrückte. Kapitalismus ist eine Art der Ordnung der Handlungsabläufe auf eine bestimmte Weise, wie ich das geschildert habe. In den Handlungen selber treten Akteure auf, die treten nicht im Namen des Kapitalismus auf, sondern die treten im Namen einer Industrie, eines Unternehmens oder anderer Sachen auf. Und die müssen natürlich gezwungen werden, denn zum Teil macht das der Wettbewerb, zum Teil muss das aber auch der Staat machen, gezwungen werden, die Regeln einzuhalten, damit niemand, sagen wir mal so, über den Tisch gezogen wird.
Und was würden Sie dann sagen zu diesen großen Internetkonzernen? Weil die haben ja nun faktische Monopole. Da gibt es ja auch Argumente, die sagen, naja, es ist genau dieses Thema der Netzwerkökonomik, dass es genau einen Grund gibt, warum die sozusagen, es gibt natürliche Monopole. Da, ich meine, sollte man dann sagen, die nimmt man hin? Sollte man sagen, nein, die müssen zerschlagen werden? Oder müsste man sagen, nein, die dürfen eigentlich nicht privat sein? Ich meine, was ist die Antwort?
Ich würde da eine historische Antwort drauf geben. Es gab eine, auch in der Kapitalismustheorie, auch bei Marxisten und bei anderen sehr stark vertretene These, die heißt, es gab mal früher so eine Art harmlosen Kapitalismus der freien Konkurrenz. Da haben so mehr oder weniger kleine Krauter miteinander konkurriert, da war jeder zu schwach, um sich durchzusetzen und das war irgendwie ganz okay. Und dann wurde das immer schlimmer, dann entstand große Unternehmen, Monopolkapitalismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus, Interventionsstaat, der Staat als ausführender Agent der großen Unternehmen und großen Konzerne, von den Annahmen, die mit Lenin eng verbunden sind, mit Rosa Luxemburg und ich weiß nicht, denen ist überhaupt nichts geblieben. Von den berühmten Konzernen an der Ruhr, die 1914 die Herren aus dem Westen das wirtschaftliche Schicksal Deutschlands bestimmt haben, ist heute noch so ein kläglicher Überrest namens ThyssenKrupp übrig geblieben. Der ist einfach verschwunden. Das gilt für viele andere Unternehmen auch, die einfach natürlich in eine gewisse Zeit einen technischen Vorteil hatten, die über bestimmte Netzwerkeffekte sich behauptet haben, die vielleicht auch durch aggressive Marktpolitik bestimmte Dinge erreicht haben. Aber eben, mich würde es sehr interessieren, welche von diesen Strukturen sich wirklich historisch bewährt und dauerhaft behauptet hat. da findet man eigentlich gar nicht so viel. Natürlich kann man gegen einzelne Erscheinungen immer vorgehen und heute sagen, dass Google, Amazon und wie die großen Einrichtungen alle heißen, dass man da genau hinschauen muss und gucken muss, wie weit die nun schädlich für den Wettbewerb oder für die Wettbewerbsordnung sind. Aber zu glauben, der Kapitalismus gehe in eine bestimmte Richtung und der bleibe dann da, das unterstellt ja, dass die historische Dynamik aufhört mit diesen heutigen großen Konzernen und Unternehmen. Das glaube ich aber nicht. Genauso wie IBM, der eine oder andere wird sich erinnern, dass man in den 70er Jahren dachte, IBM, das ist alles, das ist die gesamte Zukunftswelt des Internets oder der Rechner und der mikroelektronischen Dinge. Und 10 Jahre später kommt irgendwie aus einer Garage in Seattle irgendeine neue Geschichte und die haut diesen IBM-Konzern mehr oder weniger von der Platte. Das muss jetzt nicht so ähnlich wieder passieren, aber die Dynamik innerhalb einer kapitalistischen Ökonomie ist so groß, dass einzelne Varianten zwar zeitweilig profitieren können, aber sich dauerhaft festsetzen und immer die Lage bestimmen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ja, im Zweifel sollte der Staat ja trotzdem intervenieren. Wir haben es ja bei AT&T, glaube ich, gesehen, die große Telefongesellschaft in den USA zerschlagen wurde und die Grundlage gelegt hat eigentlich für sehr dynamische Marktentwicklung.
Das hat man in den USA nebenher schon vor dem Ersten Weltkrieg gemacht, als die sogenannten Robber Barons entstanden und die großen Ölgesellschaften aufgetaucht sind. Standard Oil ist ja eine der ersten, die zerlegt worden ist in unterschiedliche Bereiche. Wir haben eine gewaltige monopolkritische Debatte in den USA in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. In Deutschland findet sich das auch, da sind die Marktbedingungen etwas anders und das kommt zu anderen Konsequenzen. Aber dass diese Dinge so einfach hingenommen worden wären und dass die sich großen Konzerne sich so durchgesetzt hätten, das kann man nicht mal historisch so sagen. Ganz abgesehen davon, dass sie eben nicht unbedingt dauerhaft sind, keinen Bestand haben.
Ich habe es verstanden. Kapitalismus ist sehr effizient. Kapitalismus setzt auf Produktivität und Kapitalismus versucht, denkt an die Masse als Kunden und bringt die Masse quasi sozusagen rein in das System. So. Ich habe verstanden, dass der Kapitalismus zwar mehr Energie einsetzt, aber gleichzeitig auch derjenige ist, der auf Effizienz setzt bei der Energieverwendung, beziehungsweise würden Sie sagen, naja, die nächste Energiequelle, die wird der Kapitalismus finden. Das war im Prinzip so das Zwischenfazit. Die Frage ist natürlich trotzdem, wenn wir jetzt an den Freitags auf die deutschen Straßen gucken, dann sehen wir die Demonstrationen von Fridays for Future und im Kern sind das ja Demonstrationen, die sagen, wir müssen vom Kapitalismus weg, weil der Kapitalismus einem Wachstumszwang unterliegt. Das ist ja die Kernaussage. Dem Motto, er geht nur bei Wachstumszwang. Und ich hatte ja auch im Podcast schon mit Binswanger mich beschäftigt, der gesagt hat, ja, da gibt es im Prinzip diesen aufgrund des Geldsystems diesen Wachstumszwang. Gibt es den Wachstumszwang aus Ihrer Sicht oder gibt es den nicht?
Den Wachstumszwang oder früher hätte man gesagt, der Akkumulation, Zwang zur erweiterten Akkumulation, das ist für mich ganz schwierig zu sagen. Was es gibt, ist, dass über den Wettbewerb, unter kapitalistischen Bedingungen, über den Wettbewerb Varietäten miteinander konkurrieren und in der Regel sich die durchsetzen. Das muss nicht immer die effizientere sein. Das kann auch die sein, die einfach aus bestimmten Gründen einen gewissen Markterfolg hat. Alle kennen die Geschichte der VHS-Kassette und wissen, welche sich da durchgesetzt hat, während die andere Variante wohl technisch unter Umständen überlegener war, aber bestimmte Programme eben nicht so transportiert hat. Und deshalb haben die sich wegen dieser Programme da so durchgesetzt.
Und sind am Markt orientiert.
Am Markt orientiert, genau. Das heißt, man muss das ernst nehmen im Kapitalismus, dass diese ganzen Dinge über Marktdynamiken ablaufen. Und an den Marktdynamiken lässt sich, wenn man das historisch betrachtet, letztlich setzt sich immer die produktivere Variante durch. Das heißt, jene Variante, die mit gegebenem Einsatz von Mitteln, von Faktoren den höheren Output hat oder wo man einen gegebenen Output mit eben einem sehr geringen Einsatz erreichen kann. Das heißt, der Kapitalismus ist keine Wachstums-, sondern eine Produktivitätsmaschine, weil die Produktivität letztlich über den wirtschaftlichen Erfolg am Markt entscheidet. Die Produktivität, wenn die menschliche Produktivität steigt, steigt in der Regel auch die Fähigkeit zum Output und das wird dann als Wachstum bezeichnet. Aber die menschliche, es ist unter kapitalistischen Bedingungen vorstellbar, dass die Produktivität ansteigt und das nicht unbedingt mit einem rein materiellen Anwachsen der Dinge zur Verfügung zusammenhängt. Man kann sich ja auch vorstellen, dass die Mobilitätsleistungen, die die Menschen in Anspruch nehmen, in absehbarer Zeit anders erbracht werden. Mit geringerem Aufwand. Wir alle wissen, es gibt auf der Welt, glaube ich, im Moment 1,5 Milliarden Automobile. Von denen werden wahrscheinlich aktuell zur Produktion von Fahrdienstleistungen, wird vielleicht 40% genutzt. Ich lebe hier in Frankfurt. Die meisten Autos stehen am Straßenrand die ganze Zeit. Das ist also eine gewaltige Verschwendung. Auch unter kapitalistischen Gesichtspunkten muss ja nicht alles effizient sein. Die Frage wäre jetzt, sich vorzustellen, wie können wir eigentlich durch Reduzierung vielleicht sogar des Ressourceninputs gleichzeitig eine Erhöhung der Mobilitätsleistung erreichen. Also wie können wir Produktivitätsfortschritte erzielen, die gleichzeitig mit den Ressourcen anders oder vielleicht in dem Punkt sogar sparsamer umgehen. Das ist aber keine nicht kapitalistische Fragestellung, sondern das geht genau ins Zentrum kapitalistischen Wettbewerbs. Da wird der eine dann einen Versuch machen, der nächste macht einen und dann kommt Uber auf und dann kommt jenes auf, dann kommt das autonome Fahren dazu, dann kommt jenes hinzu und dann kann man sich das vorstellen. Innerhalb dieses Varietätenmixes wird sich dann im Laufe der Zeit evolutionär eine Möglichkeit ergeben. Insofern würde ich sagen, die These vom Wachstumszwang, die ist in gewisser Weise nachvollziehbar, weil wir alle natürlich die Fülle kennen, die mit der die Welt heute konfrontiert ist. Sie ist aber trifft aber nicht den Kern der Sache. Der Kern der Sache, und da würde ich eben sagen, hat eine kapitalistische Ordnung gewaltige Vorzüge, besteht eben darin, dass sie in gewisser Weise eine Produktivitätsmaschine ist und auf die wir auf keinen Fall verzichten sollten. Denn wenn wir heute sagen, wir wollen auf Wachstum verzichten, wir wollen etwas nicht tun, dann heißt das ja in gewisser Weise, dass wir uns anmaßen, was wir morgen, übermorgen oder in einigen Jahren brauchen. Wenn in den 1970er Jahren jemand hergekommen wäre und gesagt hätte, ach, wir haben doch Festnetztelefone mit Wellscheiben, das reicht doch völlig aus. Wer braucht denn hier so ein Mobiltelefon oder wer braucht denn dies? Das brauchen doch nur Italiener, die am Strand mit den Beinen im Wasser stehen und so tun, als würden sie telefonieren, um irgendwie Eindruck zu machen. Das brauchen wir doch gar nicht. Aber die Entscheidung gegen das Mobiltelefon und gegen das Smartphone heute und so weiter, das wäre eine Entscheidung, die hätte man dann damals treffen müssen, weil man sagt, nee, Wachstum, das wollen wir gar nicht. Und Telekommunikation gibt es ja. Also sollten wir vielleicht eher sagen, man kann schon mit Wachstum kritisch umgehen. Was man aber auf keinen Fall behindern sollte, ist den Kapitalismus als Produktivitätsmaschine in Frage zu stellen. Denn das ist im Grunde genommen die Vorwegnahme der Zukunft, die wir dann mit einem Fragezeichen oder vielleicht sogar mit einem staatlichen Cut versehen würden.
Jetzt haben Sie Produktivitätsfortschritte immer betont. Jetzt haben wir aber doch eigentlich seit ungefähr 2 Jahrzehnten, würde ich sagen, etwas mehr als 2 Jahrzehnten, haben wir im Westen rückläufige Produktivitätsfortschritte. Also was passiert da? Schwächelt der Kapitalismus oder, wenn man darauf blickt, ich meine, es gibt ja welche, die sagen, alles, was erfunden werden konnte, ist erfunden. Denken Sie an Robert Gordon, der sagt im Prinzip, es gibt keine grundlegenden Innovationen mehr, deshalb gibt es kein Produktivitätswachstum mehr. Was wäre denn Ihre Sicht der Dinge darauf?
Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Ich meine, wenn man Kapitalismus Kritik machen will, und das ist ja durchaus sinnvoll, ich würde ihn nicht ablehnen, aber natürlich muss er kritisiert werden, dann muss man sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Was hat eigentlich dazu geführt, dass wir in den traditionellen westlichen kapitalistischen Gesellschaften diese zum Teil dramatischen Produktionseinbrüche haben? Deutschland ist historisch gesehen so bei ungefähr die deutsche Volkswirtschaft bei um die 2% Produktivitätswachstum jährlich gewesen. Das ist heute nach den letzten Zahlen, die ich weiß, bei 0,4% angekommen. Das ist schon dramatisch wenig. Und für die USA und für andere gilt es ganz ähnlich, weil in manchen Ländern, ich glaube Italien, ist es sogar noch dramatischer. Was ich da gelesen habe, das ist eine Fülle von Faktoren, die eine Rolle spielt. Natürlich, ich würde sagen, die technologische Dynamik ist geringer, obwohl die Gordon-These mich nicht wirklich überzeugt.
Habe ich auch nicht, aber ich habe sie einfach erwähnt, ja.
Da hätte man sagen, nee, ist schon klar, da hätte man sagen, ach, der Leonardo da Vinci, der wusste da auch schon alles und so. Aber der Zukunft abzusprechen, dass sie Potenzial besitzt, das ist, glaube ich, nichts, was ich so unterschreiben würde. Nein, das viel größere Problem ist, man muss sich ernsthaft fragen, aber das wird ja hier ungern getan, ob nicht die spezifische Variante des Kapitalismus, die wir unter wohlfahrtsstaatlichen, sozialstaatlichen Gesichtspunkten etabliert haben, ob die nicht ihre Implikationen hat, die auch all diese dynamischen Veränderungsprozesse zurücknehmen. Also ist es nicht unter Umständen die Folge davon, dass wir auf bestimmten Segmenten, dem Arbeitsmarkt zum Beispiel, immer weniger Marktwirtschaft haben. Der Arbeitsmarkt subventioniert ja zu einem großen Teil in der Zwischenzeit Menschen, die sich jedenfalls diesem Wettbewerbsprozess nicht aussetzen oder aussetzen müssen. Wir haben bestimmte Bereiche, die staatlich subventioniert überleben. Wir haben, das sagte mir jemand vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, den ich daraufhin ansprach, wir haben ja eine sehr hohe Beschäftigungsquote, die aber zum nicht unbedeutenden Teil eben auch von Subventionen und anderen Dingen abhängt, mit denen eben Menschen mit niedrigerer Qualität und mit geringerer Produktivität in die Wirtschaft hineinkommen. Und dann sinkt natürlich die Produktivität. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, die hohe Produktivität der 70er Jahre war eben die andere Seite der großen Arbeitslosigkeit, weil eben Menschen, die geringe Produktivitätsleistungen erbracht haben, da herausgefahren sind. Wir haben viele andere, die jetzt wiederum sagen, na ja, man soll das nicht so pessimistisch sehen, weil der hedonistische Wert der modernen Güter in die Ziffern gar nicht eingerechnet ist. Also dass ein Auto heute viel mehr kann als 1970, das müsste man ja eben auch entsprechend hochrechnen, oder ein Rasierapparat heute viel weniger in die Backe schneidet oder sonst irgendwas als früher war. Das müsste man ja alles also der neue Wert der Güter müsste berücksichtigt werden. Aber alles, was man hin und her schiebt, vielen Argumente, schöne Forschungsfragen, sind das auch wirtschaftshistorische Forschungsfragen, zeigen ganz eindeutig, je geringer die Marktdynamik, je geringer der Wettbewerbsdruck, je größer die Momente sind, die aus dem Wettbewerbsdruck herausgenommen werden, umso geringer ist auch die Varietätenbildung und umso geringer sind dann die Produktivitätsfortschritte. Und ich glaube, auf Dauer wird man sich das nicht leisten können, weil eben nur durch hohe Produktivität die Handlungsspielräume finanzierbar sind, die man braucht, um Sozialstaat zu machen, um andere Dinge zu machen und. Denn wir alle wissen, so ein Experiment wie die Energiewende kann man sich nur leisten, wenn man sehr, sehr viel Geld hat oder die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Das ist aber ein historisch nicht unbedingt verallgemeinerungsfähiger Fall. Also selbst die Experimente hin zu einer nachhaltigen Ökonomie setzen im Grunde genommen eine kapitalistische Dynamik voraus, die es überhaupt ermöglicht, sich auf eine derart ökonomisch vielleicht nicht ganz so reibungslose Sache einzulassen, wie das der Fall ist. Und von daher ist das eigentliche Hauptproblem im Moment, dass die kapitalistische Dynamik meiner Ansicht nach durch zu starke staatliche Interventionen in den ökonomischen Prozess leider verliert.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Jetzt muss ich mal nachfragen, also ich folge Ihnen natürlich logischerweise, das wissen meine Hörer, aber einen Aspekt haben Sie nicht erwähnt, und zwar die Bedeutung von Rezessionen. Ich meine, es gibt ja auch die These der Zombifizierung, wir haben ja seit Jahrzehnten eigentlich durch das billige Geld und eine zunehmende Zombifizierung der Wirtschaft von Unternehmen, die nicht mehr mal ausreichend verdienen, um wirklich zu investieren und zu innovieren. Ich sehe es jetzt nicken, aber wir können darüber diskutieren, aber wie ist es eigentlich, wie wichtig sind Rezessionen für funktionierenden Kapitalismus?
Ganz, ganz, ganz bedeutend, ganz, ganz bedeutend. Man hat ja darüber gelacht, dass im 19. Jahrhundert von Reinigungskrisen die Rede waren. Aber es ist, was im einzelnen Fall schrecklich sein kann, wenn ein Unternehmen seine Pforten schließt, jemand pleite ist oder sein investiertes Kapital verliert, das führt ja insgesamt dazu, dass jetzt grosso modo, im Großen und Ganzen, die schwächeren Teilnehmer vom Markt verdrängt werden. Also Krisen liegen zum einen in der Natur einer kapitalistischen Welt, die ja auf Markterfolg angelegt ist, den sie zum Zeitpunkt der Investitionserscheidung gar nicht garantieren kann. Also insofern gibt es immer wieder Strömungen, die sagen, das ist der Markt der Zukunft, da gehen alle da rein, dann stehen über Investitionsphänomene und andere Dinge, die dann ebenfalls über eine Krise sich lösen können und dann Bereinigungskrise ist vielleicht in der Tat ein Euphemismus, aber in gewisser Weise hat er ja ein wahres Moment, das stimmt schon. Seit den Krisen der 20er Jahre, die durch die Politik, durch die Weltkriege, vor allen Dingen den ersten bedingt sind, haben aber Krisen ein derartiges Ausmaß angenommen, dass der Staat da gezielt interveniert, Stichwort Keynes, die Forschung, die der Keynes gemacht hat, war ja nicht die, wir müssen die Weltwirtschaftskrise von 1929 bekämpfen, sondern der Keynes hat gleichzeitig in die Welt gesetzt die Vorstellung, wir können Krisen immer bekämpfen. Durch eine kluge Globalsteuerung des wirtschaftlichen Prozesses können wir eine Art gleichgewichtige, positive Wirtschaftsentwicklung auf Dauer garantieren. Wir müssen es nur richtig machen. Und diese große Illusion, die spielt unter dem, was wir gerade diskutiert haben, eine weitere sehr zentrale Rolle. Die Illusion nämlich, man könne durch geschicktes staatliches Verhalten das dauerhafte Gleichgewicht sichern, ein Wachstumsgleichgewicht sichern. Das hat die 60er, 70er Jahre beherrscht und das steckt im Grunde genommen heute noch hinter jeder Wirtschaftspolitik dahinter, die glaubt, sie könne durch Eingriffe Krisen vermeiden, gleichgewichtige Entwicklung ermöglichen, soziale Harmonie mehr oder weniger herstellen und ein zufriedenstellendes wirtschaftliches Ergebnis erzielen. Das ist der nächste Punkt. Und hier die Mittel, die Keynes empfohlen hat oder sich auf ihn, an ihm dann orientieren, sind genau das, was wir im Moment erlebt, über Zinsen zu gehen, über Anreizsysteme zu gehen, über Investitionsanreize, Strukturen und ähnliche Dinge zu gehen. Und das hat man ja in Europa extrem betrieben. Und als Reaktion auf jede Krise ist es verstärkt worden. Jeder Krise hat man gesagt, hätten wir richtig gehandelt, hätten wir sie vermeiden können. Das ist ja in gewisser Weise auch ein menschlich naheliegender Gedanke, dass man sagt, Krisen kann man doch vermeiden. Das heißt ja auch immer, es gibt immer Bösewichter, die die Krise herbeigeführt hat. Die bösen Banken, die die Finanzkrise herbeigeführt haben. Die bösen Unternehmen der Chemie, die Umweltkrisen herbeigeführt haben. Auf die Weise hat man ja ein Narrativ, das sehr gut, sagen wir mal so, politisch kommuniziert werden kann. Und das hat dazu geführt, dass der Staat sich in ganz zentraler Weise in diese Dinge hineingehängt hat. Die staatliche, der Staatsanteil am Inlandsprodukt geht hoch seit den 1960er Jahren. Irgendwann ist er aus den regulären Steuern und Einnahmen nicht mehr zu finanzieren. Dann fängt der Staat an, sich zu verschulden, um diese Aufgaben zu erfüllen. Es kommen neue Aufgaben hinzu, im deutschen Fall die Wiedervereinigung, dann kommt die Dotcom-Blase, dann kommt die Krise um die Twin Towers. Und. Dann kommt die Finanzkrise, dann kommt die Flüchtlingskrise, dann kommt die Pandemiekrise. Also es gibt immer wieder Gründe, in diesen Bereich hineinzugehen und da und zu machen. Und nun ist der Staat allerdings auch selber Teil des Spiels geworden, weil er selber sich nicht mehr alleine von Steuern und Abgaben ernähren kann, wenn man so will, sondern auf Schulden und andere Sachen angewiesen ist, die er in hohem Maße machen muss, hängt er ja plötzlich selber an den Schwankungen der Finanzmärkte und an den Schwankungen der Geldmärkte entscheidend dran, von denen die er ja eigentlich steuern will. Aber wie soll jemand einen Prozess steuern, von dem er selber existenziell abhängig ist? Und das ist das, was wir im Quantitative Easing und moderne Geldpolitik und ich weiß nicht was nennen, dass der Staat im Grunde genommen, um seine eigene Handlungsfähigkeit zu sichern, eine Geldproduktion zulässt, in der er keine Zinsen mehr zahlen muss. Ja, die, von der er dann glaubt, das ist eine riesige Handlungsfähigkeit, die mir jetzt da plötzlich möglich wird. Ich kann ja auch die niedrigen Zinsen an andere weitergeben und dann können die überleben und die überleben und die überleben. Und die Folge davon haben Sie mit dem Stichwort angesprochen. Wir haben eine Zombifizierung, weil der Krisenmechanismus eben die schlechten Unternehmen, es gibt auch gute, die ausscheiden, aber die schlechten nicht mehr ausscheidet. Wir haben das Phänomen, dass der Zinssatz nicht mehr diskriminiert. Man kann, wenn man keine Zinsen machen will, auch Geschäfte machen, die vielleicht gar nichts oder wenig abwerfen. Auch das ein Grund, warum die Produktivität nicht steigt. Die Zins ist ja in gewisser Weise auch eine Produktivitätspeitsche. Und wir haben die Tatsache, dass der Staat letztlich aus vermeintlich guten Gründen, wir müssen noch die Pandemie bekämpfen, wir müssen jetzt die Ukraine finanzieren, wir müssen das mal, die Geldmenge laufend ausdehnt und wir einen immer größeren Gegensatz bekommen zwischen der Geldmenge und dem produzierten Sozialprodukt. Die Produktivität geht zurück. Das Sozialprodukt oder das Inlandsprodukt wächst also nicht mehr so schnell, jedenfalls in den wichtigen Kenndaten nicht mehr. Auf der anderen Seite ist das verfügbare Geld wird immer größer und immer mehr. Also es entstehen immer mehr und neue Folgeprobleme. Die würde ich allerdings, und eine lange Rede, kurzer Sinn, nicht dem Kapitalismus anlasten, sondern das würde ich jetzt, könnte man auch im Kontext der Forschung sagen, als eine spezifische Variante kapitalistischer Ökonomie ansehen, die in Westeuropa, zum Teil auch in den USA, seit den 1960er, 70er Jahren entstanden ist, vor dem Hintergrund zu glauben, der Staat könne die Ökonomie im Gleichgewicht halten.
Ja, generell ist es sowieso immer faszinierend für mich, wie jede Krise dann sofort von den Medien und von der Politik als Krise des Kapitalismus, als Beweis für die Versagen des Marktes vorgeführt wird. Also da gab es Leute, die gesagt haben, dass in Corona der Staat die Firmen retten musste. Das zeigt, dass der Kapitalismus nicht funktioniert, wo ich mich frage, sag mal, wie kommt er eigentlich da drauf? Weil man wird mal, wenn der Markt zugemacht wird, ist ja wohl nicht die Schuld des Kapitalismus.
Ja, schon die Vorstellung zeigt doch einfach, wie wenig diese Menschen vom Kapitalismus verstanden haben, im Kapitalismus gibt es keine Firmen zu retten. Der Kapitalismus, das heißt mein Buch ja auch so, das kalte Herz, der Kapitalismus ist eine kalte Veranstaltung, in der sich nur der behaupten kann, in der Varietät und in der Selektion, der die entsprechenden Daten erfüllt, wenn man so will. Und wenn der Staat anfängt zu retten, dann tut er etwas, was gegen den Kapitalismus ist. Im Kapitalismus scheidet derjenige aus, der nicht erfolgreich ist. Das kann man schrecklich finden. Aber das ist ja einer der zentralen Gründe, weshalb dieses System so dynamisch ist.
Und eigentlich auch gerecht. Aber jetzt gehen wir mal ganz konkret. Schauen wir mal auf Deutschland in diesen Tagen. Wir wissen, es gibt ja doch einige sehr energieintensive Sektoren der deutschen Wirtschaft. Und wir haben am Eingang über Energie, wir haben nicht gesagt, es ist identisch, aber wir haben gesagt, Energie ist eine wichtige Rolle. Wenn jetzt wir kein Gas mehr bekommen und Gas sehr teuer wird und dann Firmen wie die BSF oder andere energieintensive Unternehmen in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sind und sich dann, ja, was sollten wir tun? Sollten wir sagen, ja, das ist Kapitalismus, die Firmen haben den Fehler gemacht, sich da so abhängig zu machen von dem russischen Gas, das haben sie jetzt davon. Was würden Sie jetzt sagen als neutraler Kapitalismusbeobachter, was sollten wir eigentlich machen?
Was wir machen sollten, wir sollten vor allen Dingen nicht von der aktuellen Situation zu strukturellen Lösungen nötigen lassen. Dass es im Moment Auseinandersetzungen gibt mit Russland, in denen man handeln muss, das ist mir nachvollziehbar, das verstehe ich. Aber ich muss natürlich davon ausgehen, dass irgendwann mal ein Frieden oder ein friedensähnlicher Zustand eintreten wird. Und da muss ich irgendwie gucken, wie ich das wieder hinbekomme. Und die Vorstellung, die im Moment hier bei uns herrscht, die ist für mich geradezu grotesk zu glauben, dass man, weil es jetzt gerade diesen Konflikt gibt, dauerhaft die Weltenergiestrukturen umbauen kann, die dann auch noch anders wären, wenn vielleicht in 3, 4, 5 Jahren sich die Verhältnisse Europa, Russland oder die anderen da Beteiligten wieder einigermaßen normalisiert haben. Sollen wir denn nie wieder den Russen irgendwas abkaufen, weil wir dann ja von denen abhängig sein könnten? Auf die Frage müsste man ja zumindest
machen. Das ist, glaube ich, schon, was einige Politiker sagen würden. Einige sagen jetzt, wir müssen autark werden. Ich meine auch von China. Es ist ja so ein ganz großer Trend zur Autarkie.
Genau. Der ganz große Trend zur Autarkie, den kennen wir in der deutschen Geschichte. Das ist aber ein nicht so schöner Vergleich, den ich jetzt dann vielleicht auch gar nicht machen will. Weil man hat 1914 festgestellt im Ersten Weltkrieg, dass man von der Weltwirtschaft effektiv abgeschnitten werden konnte durch die englische Fernblockade. Und die deutschen militärischen Planer der 20er, 30er Jahre haben dann gesagt, wir müssen autark werden in den zentralen Parametern der Rüstungsproduktion. Das hat dann zu sehr unschönen Ergebnissen geführt. Das Aussteigen aus der Weltwirtschaft wird dann sehr gewaltsam, sehr hart und es wird sehr ineffizient, sehr teuer. Von daher kann ich da nur einfach sagen, also meine Auffassung ist die, ich bin ohnehin kein Mensch, ich finde Krieg in jeder Hinsicht schrecklich. Die sollten sich da irgendwie zusammensetzen, einen irgendwie möglichen Frieden machen. Und da muss man gucken, was ist eigentlich im Interesse von allen Seiten? Wie können wir dauerhaft weltwirtschaftliche Strukturen etablieren, die sich rechnen und die vielleicht weniger gefährlich sind? Um nur ein Beispiel zu sagen, was man mit Energie anstellen kann. Es gab die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, ist im 17., frühen 18., im 17. Jahrhundert vor allem, waren das die Niederlande. Die hatten gewaltige Transportkapazitäten, die hatten eine gewaltige Schiffbauindustrie. Man spricht von der Industrialisierung des Holzbaus in den Niederlanden und. Die waren also wirklich in jeder Hinsicht ganz, ganz groß dabei. Die Hauptenergiequelle der Holländer bis heute in gewisser Weise ja der Wind. Ja, mit dem haben die können ihre Windmühlen antreiben. War aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, Holland hatte eine Energieressource, das ist der Torf. Deshalb steht das Land ja heute mehr oder weniger unter Wasser, weil die über Jahrhunderte das ausgetauft und das verbrannt hat. Und in der Zwischenzeit haben die ja auch ihr Erdgas gefunden und sowas. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Die Holländer brennen damit. Und man kann mit Torf kann man Ziegel brennen. Die holländischen Städte zeigen das ja, dass das funktioniert. Was man mit Torf nicht machen kann, ist, man erreicht keine kritischen Temperaturen, um Metallprozesse flüssig zu machen. Die Niederländer, von den Engländern sehr stark bekämpft im 18. Jahrhundert, die Holländer als große Konkurrenz angesehen haben. Die Niederlande verschwinden von dieser Position in der Weltwirtschaft nicht unbedingt, weil die Engländer gegen sie Krieg führen und ihre Schiffe kapern oder sonst etwas machen, sondern weil die Niederländer den Schritt in die energieintensive Industrie nicht schaffen. Man kann das nicht mit Torf. Engländer haben die Kohle. Und die schaffen diesen Schritt. Und die Engländer sind in Europa eben durch die Kohlelage sehr begünstigt gewesen, das zu machen. Wenn wir also jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, aussteigen aus der Energie, aus der billigen, preiswerten und technisch vielseitig nutzbaren Energie, zu der eben neben den nachhaltigen Sachen eben auch die fossilen eigentlich auch die Atomenergie gehört. Das heißt das, dass sich die deutsche Wirtschaft in der weltweiten Konkurrenz anders aufstellen muss. Das, was sie bisher macht, nämlich so in gewisser Hinsicht immer noch ein bisschen Werkstatt der Welt zu sein, also eine sehr hohe Industriequote zu haben, eine hohe Vernetzung zu haben, eine hohe Exportdichte auch gerade deshalb zu haben, weil hier Industriegüter hergestellt werden, die in anderen Ländern nicht oder nur zu anderen Bedingungen, zu anderen Preisen hergestellt werden können. Wenn man das nicht mehr haben will und die preiswerte Energie in welcher Form auch immer ist einer der Bausteine dieses Prozesse, dann muss man sich einfach überlegen, dass das bisherige Modell in Frage gestellt wird. Die BASF wird das unter Umständen überleben. Die wandert dann irgendwohin aus und ein Teil ihrer Anlagen steht ohnehin in den USA oder in China. Also, aber der ganze andere Rest, der da dran hängt, der wird sich dann irgendwie neu aufstellen müssen, zumal es ja weiterhin Länder geben wird, die verpreiswerte Energie haben, die jenes machen, die das haben. Und die werden ja auch sogar davon profitieren, dass die Deutschen sagen, nö, das geht bei uns, ist schwierig, das ist nicht mehr so alt, das kostet also viel, dann verlegen wir doch energieintensive Produktionen lieber dahin oder dorthin. Das ist ein Prozess, mit dem muss man rechnen. Und wenn man eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik für dieses Land machen will, dann muss man sich klar darüber sein, dass die preiswerte Energie und die preiswerten auf Gas und Kohle beruhenden Rohstoffe oder auf Öl beruhenden Rohstoffe ein notwendiger Inputfaktor sind, um in der weltweiten Konkurrenz sich behaupten zu können. Das muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass man sich da in dieser Weise behauptet. Und wenn man das sagt, auch das ist ja vielleicht gar nicht so gut. Wir sind ohnehin überindustrialisiert und wir haben ohnehin da irgendwelche anderen Dinge. Da muss man sich fragen, wie können wir denn ein alternatives Modell dann machen? Der Finanzkapitalismus Londoner Art, den wird man hier nicht auf die Reihe kriegen. Das halte ich für ausgeschlossen historisch, dass das funktioniert. Dann wird man sich was anderes überlegen müssen. Und die Vorstellung, man könne mit so Solarpanelen oder mit irgendwelchen Blaupausen für ökologische Energiewenden auf der Welt so realisieren, dass man das eigene Wirtschaftsmodell dauerhaft erfolgreich etablieren kann, das glaube ich auch nicht. Also wir müssen uns dann wirklich den Gedanken machen, wie kann das eigentlich weitergehen? Und nach meiner Vorstellung, ohnehin so hieße das ja nur, dass man in hohem Maße versucht, die Varietäten zu pushen, die Leute anzuregen, überlegt euch was, guckt hier, guckt da, guckt dort. Das hängt aber alles von den ökonomischen Bedingungen ab. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Laufe der Zeit eine Art Exodus kriegen von Handlungsvarianten aus Deutschland, weil hier bestimmte Dinge einfach zu unattraktiv werden.
Jetzt sind wir ja auch sie werden unattraktiv natürlich nicht nur wegen der Energie, sie werden auch unattraktiv natürlich von politischen Einschränkungen her, ja, nicht wenn bestimmte Themen tabuisiert werden. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick machen auf den Systemwettbewerb, ist China eigentlich kapitalistischer als wir es sind?
In gewisser Hinsicht schon, ja. China hat, oder sagen wir es mal andersherum, wir neigen ja dazu, das ist aber eine menschliche Neigung, die eigenen Zustände für selbstverständlich zu halten. Ja, was wir immer so machen, wie wir unser Frühstück machen, wie wir die Betten machen, wie wir aufstehen, wie die Menschen untereinander umgehen, sagen, das ist doch die natürliche Art. Das liegt aber daran, dass wir die anderen nicht kennen oder in anderen nicht sozialisiert worden sind. Wenn man von daher heute unsere Welt anschaut und gelegentlich in China ist, das werden ja viele schon gewesen, dann stellen Sie zunächst einmal fest, dass in China der kulturelle Umgang mit Gütern und Dienstleistungen ein ganz anderer ist als hier. Oder jedenfalls zu meiner Generation, auch wie das bei den jüngeren Leuten heute ist, das kann ich nicht mehr sagen. Aber ich bin auch so groß geworden, dass man eine neue Waschmaschine kauft, wenn die alte kaputt ist. Und nicht, wenn es ein neues Modell gibt am Markt, um es etwas zugespitzt zu formulieren. In China, an meinen wenigen, so oft bin ich da nicht gewesen, besuchen, hat man aber einen ganz anderen Eindruck. Also sie gehen mit der Welt der Güter und Dienstleistungen dort viel, in dem Sinne spielerischer um. Das, was wir hier an Konsumkritik haben, eine Vorstellung, dass jemand gibt, einen Chinesen gibt namens T.W. Adorno, das ist alles nicht ganz so leicht. Also auch unsere Form von Kapitalismus ist ja eine spezifisch geprägte, unsere Vorstellung, dass der Staat ausgleichen muss, dass wir solidarisch sein müssen und. Es ist also ein sehr deutscher oder europäischer Kapitalismus, in dem wir leben. Und hieran gemessen, würde ich fast sagen, haben die Chinesen weniger historischen Ballast, weil sie die Welt der Güter, der Konsumgüter nicht so kritisch sehen. Und hier wird gleich von Ramsch geredet, das braucht man noch gar nicht. Und man wird verführt und Entfremdung und Ähnliches. Das habe ich eigentlich so nie mitbekommen, wenn ich da war. Wahrgenommen, China ist, was das angeht, also eine in gewisser Weise offenere, das kann man natürlich auch kritisch sehen, offenere Welt. Ansonsten ist China ein klassisches Land, das gerade den Sprung schafft. Wenn man die Pro-Kopf-Einkommen nimmt, dann ist China ja heute immer noch gemessen an den USA ein sehr armes Land. Das Land hat gewaltige soziale und regionale Unterschiede. Der im Osten, das ist ja Glitzer, 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 aber je weiter man nach Westen kommt, je weiter man ins Inland kommt, dann sieht es ja gleich sehr, sehr anders aus. Im Moment wird diese Politik von Xi Jinping, der ja alles so mehr oder weniger konservativ machen will und wir wollen uns selber entwickeln und also eine gewisse Rückkehr aufs eigene, das wird hier ganz großartig interpretiert mit dem Gesichtspunkt, die Chinesen wollen irgendwie sich frei machen und wollen das machen, jenes erreichen oder sowas. Ich habe eher das Gefühl, das habe ich ja irgendwann auch mal geschrieben, das Gefühl, man verzeihe mir jetzt diesen Vergleich, dass der Xi Jinping mich in gewisser Weise an Ludwig Erhard erinnert. Und zwar, ja, ich weiß, als der Erhard 1959 gesehen hat, was er da gemacht hat mit dem Wirtschaftswunder, da hat er gesagt, Leute, Maß halten, Maß halten, Maß halten. Dann hat er sich aufgrund seiner mit einigen Beratern die formierte Gesellschaft erfunden. Er meinte, die moderne Massenkonsumgesellschaft sei eine nicht mehr integrationsfähige. Die Gesellschaft müsse sich wieder formieren. Wir müssen Formen finden, die die Menschen auch wollen und einhalten. Und. Das ist jetzt dieser Gedanke kam mir letztlich, als ich mich gefragt habe, mit welchen Problemen müssen die sich jetzt eigentlich auseinandersetzen? Die müssen sich damit auseinandersetzen in China, dass sie in großen Städten Menschen haben, die in der Tradition nicht mehr leben, nicht mehr leben können, weil es diese Tradition in gewisser Weise gar nicht mehr gibt und weil viele der Traditionen ja auch Traditionen der Armut und der Knappheit waren. Ja, das hat man eben, du isst deinen Teller auf und ich weiß nicht, was du hast, auf mich zu hören. Du musst dich einordnen, du lernst das, was Papa gelernt hat und. Das waren ja Dinge, die wurden hier plötzlich überflüssig. Und ich glaube, das Ähnliche passiert in China und die haben dann eben diese kommunistische Herrschaft. Die stehen vor dem gewaltigen Problem, mit einer Gesellschaft umzugehen, die aus materiellen Gründen gar nicht mehr so diszipliniert sein muss, wie die kommunistische Partei das aus ideologischen Gründen für gut hält. Das ist ein Gesicht. Natürlich spielen andere Sachen eine Rolle. Natürlich haben die Chinesen ihre historischen Neurosen beziehungsweise ihre Traumata mit den ungleichen Verträgen, mit der Wegnahme von Taiwan und ich weiß nicht was alles. Das kommt hinzu. Natürlich gibt es auch bei denen handfeste Kämpfe um Ressourcen in den umliegenden Gebieten, um die Frage, wer hat hier eigentlich im chinesischen Meer auf was Zugriff und. Das will ich damit alles gar nicht kleinreden. Nur, was ich sagen würde, ist, dass China ist eine kapitalistische, vom Grundsatz her schon kapitalistische Ökonomie, die jetzt mit der Last konfrontiert wird, den Schritt in die Wohlstandsgesellschaft machen zu müssen. Und das bedeutet eine basale Herausforderung, gerade für ein Land, das so auf diese Einparteienherrschaft festgelegt ist. Denn historisch gesehen ist eine Einparteienherrschaft eigentlich, das geht mit Kapitalismus schon irgendwie zusammen, aber es passt nicht so richtig gut. Ja, und die müssen jetzt die ganze Zeit versuchen, die Leute in einer Weise zu disziplinieren, die durch die sozialen Verhältnisse, durch die Lebensverhältnisse, durch die familiären Dinge gar nicht mehr so diszipliniert werden, wie das historisch der Fall war. Ich glaube, von daher, China ist im Moment das größte, interessanteste Experiment für mich. Eine Gesellschaft, die keine in dem Sinne so konsumkritischen westlichen Traditionen hat, die aber jetzt hineinkommt in diese westliche Wohlstandswelt, materiell einfach, und sich da neu aufstellen muss. Und die ja auch ganz überrascht sind über Dinge, die bei ihnen möglich sind. TikTok. Ich habe irgendwo gelesen, dass die kommunistische Partei da jetzt deutlich einschreitet, weil viel zu viele junge Menschen viel zu sehr über TikTok und Mini-Influencer und andere Dinge beeinflusst werden und ihr Leben daran orientieren. Das sind alles so Dinge, da hatten die ja vor 10, 15 Jahren in der KP Chinas überhaupt keine Ahnung davon. Da haben sie sich noch mit der...
Ja gut, wir wahrscheinlich auch nicht. Aber die Frage, die natürlich sich anschließt, ist dann so, wir haben dann einen Wettbewerb letztlich zwischen den USA und China. Und wir haben einen Wettbewerb von zwei Systemen, die die Dynamik in sich drin tragen, weil sie kapitalistisch sind. Also was Thema Innovationsfähigkeit, Produktivität und so weiter betrifft. Wenn solche zwei Systeme dann gegeneinander antreten, was entscheidet hinterher denn darüber, wer die Nase vorn hat? Bildungssystem, ist es das Bildungssystem, dann würde man sagen, dann gewinnen die Chinesen. Ist es die Demografie, dann würde man sagen, dann gewinnen die USA. Ist es doch demokratisch zu sein und viele Parteien zu haben, gewinnen die USA. Oder ist es besser, man steuert das ein bisschen und kanalisiert das wie die Chinesen. Ich meine, ich weiß, es ist ein gewagter Blick, aber es wird ja heftig diskutiert und gerade auch mit der zukünftigen Rolle Russlands, wahrscheinlich eher an der Seite Chinas und so weiter, Blockbildung, ist die Frage natürlich irgendwie naheliegend.
Ja, historisch gesehen würde ich meinen, sind Staaten, in denen die wirtschaftliche Entwicklung sehr schnell ging, sich sehr positiv dargestellt hat, Daten gewesen, die beides gleichzeitig hatten, eine vergleichsweise gute Demografie und ein sehr stark expandierendes Bildungssystem. Das ist der große Hintergrund des Erfolgs des Deutschen Reiches vor 1914. Dass sie es wirklich schaffen, die sehr stark wachsende Bevölkerung, die hatten eine perfekte Bevölkerungspyramide, sehr gut zu beschulen, aber auch in der Spitzenforschung und so weiter sehr gut dabei sind. Wir haben heute das Gleiche, das hier in Europa das gegenteilige Problem. Wir haben eine relativ schlechte Demografie. Wir haben eine Zuwanderung von Geringqualifizierten oder in der Masse Geringqualifizierten und wir haben ein Bildungssystem, das, sagen wir mal, seine Schwachstellen hat und die auch nicht geringer werden. Und man kann einfach die Patentanmeldungen nehmen pro Kopf der Bevölkerung. Dann sieht man, dass Europa eigentlich in den großen Themen der Produktivitätsentwicklung nachhinkt. Das gilt für die einzelnen Unternehmen nicht. Einzelne Unternehmen haben zum Teil erhebliches Innovationspotenzial und nutzen das auch. Aber wenn man jetzt in politischen Größen oder also Nationen denkt, dann ist das schon so, dass das fatal ist. Da sind die USA gut, da ist China gut, da ist auch Japan relativ gut, da ist Korea sehr gut vor allen Dingen. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also alles Staaten, die sehr darauf achten, dass ihre Kinder sehr gut gebildet werden und dass diese Bildungssysteme nicht nur irgendwie der Einsozialisierung in eine mehr oder weniger liberale Welt dienen, sondern wirklich noch Qualifikationen und Kompetenzen vermitteln, die handfest sind, die ganz hart sind. Das kriegt man erleben.
Also Mathematik, ja. Mathematik, Physik, Chemie genau. Und sowas, genau.
Man muss einfach die Absolventenzahlen sich anschauen, die es in diesen MINT-Fächern da gibt und sowas. Da macht Europa keine so gute Figur. Amerika hat den großen Vorteil gegenüber China, dass es sehr stark weltoffen ist und über seine Attraktivität sehr viele Handlungsvarietäten ins eigene Land hineinzieht. Und das in China ja anders. Die Chinesen ziehen im Moment einen Teil ihrer Studenten, die überall auf der Welt waren, ins eigene Land zurück und versuchen auf die Weise vielleicht auch zu Hause den Möglichkeitsdruck zu erhöhen, dass man gut nach vorne kommt. Aber diese Weltoffenheit ist nicht da. Und da würde ich sagen, sind die Amerikaner in einer ganz relativ günstigen Position, wobei zum Nachteil der USA eben ausfällt, was aber bisher dort anders als in Europa, in europäischen Staaten ja nie eine Rolle gespielt hat. Die USA können sich soziale und regionale Unterschiede und Differenzen und Gegensätze leisten, die das Land nicht destabilisieren, die in Europa völlig unvorstellbar wären. Völlig unvorstellbar. Obwohl einige europäische Großstädte in der Zwischenzeit auch Züge haben, die, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv sind oder nicht mehr so ganz so integrativ sind. Aber das ist ja die große Angst der Chinesen im Moment, dass die sozialen und regionalen Unterschiede, die bei ihnen vorhanden sind, dass die in politisch nicht mehr zu managende Konflikte ausarten und auch daher ein Teil dieses sich Rückbesinnens auf China und wir müssen das Land fördern und, um zu verhindern, dass die vorhandenen Konflikte weiter eskalieren. Wenn man das zusammennimmt, würde ich sagen, ist das sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, die USA haben ein schlechtes Bildungssystem, aber eine sehr sehr offene Zuwanderungswelt, in der man das ausgleichen kann. Sie haben in großen Teilen des Landes erhebliche Rückstände. Irgendjemand sagte mir mal, es gibt Staaten in den USA, da ist das Einzige, was noch funktioniert, das Militär, mehr oder weniger. Sie haben aber auf der anderen Seite Ballungszentren und Entwicklungspotenzial, die gewaltig sind, von gewaltiger Bedeutung sind. Und es ist ein großes Land mit wachsender Bevölkerung, das also auch schon vom Volumen her sehr, sehr viel bringt. China hat meiner Ansicht nach allein aufgrund des niedrigen Pro-Kopf-Einkommens noch ein gewaltiges Potenzial vor sich. Das werden die auch ausnutzen. Also China hat, ich weiß nicht was, 15.000 oder 18.000 Dollar pro Kopf und die USA 50.000 oder 55.000. Da steckt also noch was Gewaltiges drin. Das ist ganz ohne Frage. Und die Chinesen setzen eben auf das, was man so staatliche Infrastruktur, Bildung und andere Dinge angehen kann. Mit erheblichen Risiken natürlich. Wir alle wissen, ein großer Teil der Infrastruktur ist auf Pump gebaut und der muss sich jetzt erstmal bewähren. Also es gibt keinen Automatismus, dass China so weiterkommt. Es sind beides Varianten kapitalistischer Entwicklung, die in sich erhebliche Potenziale, erhebliche Krisenpunkte haben. Was mich besonders interessiert, ohne dass ich da wirklich Ahnung von hätte, da würde ich gerne mal mehr drüber lernen, ist Indien, mehr über Indien zu erfahren und Indonesien. Auch Indonesien hält man ja für im Grunde genommen eher so, wen interessiert das schon, da kommt so ein Nelkenherd, irgendwelche Gewürze und ich weiß nicht was. Aber das ist ein sehr starkes, sehr bevölkerungsstarkes Land, von großer Bedeutung, von großer Entwicklung. Das ist mit Abstand größte muslimische Land der Welt. Für Indien gilt das auch. Die dürften ja China jetzt so in etwa eingeholt haben, was die Bevölkerungszahl angeht, oder stehen kurz davor. Alles, was man über Produktivitätsdaten hört, Indien auch extrem regional unterschiedlich, extrem sozial gegensätzlich, aber es gibt dort Hotspots, gestatten Sie mir das Wort, der technologischen Entwicklung, die sind ganz eindrucksvoll. Und es gibt, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, Länder wie Bangladesch, die sind in der Zwischenzeit, glaube ich, der weltgrößte Exporteur von Textilien. Was man hier so also allgemein dann mit Nase rümpfend und sagen, das geht auch nicht und so weiter, die haben keine Klimaanlage in ihren Textilfabriken und das muss ja ganz anders sein und die haben keine zertifizierten Produkte. Das ist alles völlig weltfremd oder von unserer Sicht aus gesehen sinnvoll, aber da, das heißt, dort unten sind Potenziale vorhanden, wenn man den asiatischen Raum sich insgesamt anschaut, die unter kapitalistischen Vorzeichen eine gewaltige Dynamik versprechen. Und ich glaube, das ist in den USA auch eine der Ängste, dass wenn das passiert, was ja lange ein Vorteil war, USA sind selten Kriegsschauplatz gewesen, dass man aber global gesehen in die Peripherie gedrängt wird.
Weil da im Asien so ein Zentrum entsteht, genau.
Genau, und wenn das dann über die neue Seidenstraße und über die russischen Rohstoffe, wenn das alles so zusammenwächst, dann ist man im Grunde genommen eben nicht mehr das Zentrum der Weltwirtschaft, sondern wird eine vermögende, wohlhabende, aber irgendwie Peripherie werden mit einer negativen Handels- und Leistungsbilanz, die man ja finanzieren muss. Da könnte man lange drüber nachreden. Aber Ihre Frage ging ja in die Richtung des Systemwettbewerbs. Und ich glaube, wenn der Systemwettbewerb unter normalen Gesichtspunkten ablaufen würde, dann ist das letztlich eine Frage, der eine wird schneller, der andere wird langsamer sich entwickeln, aber beide profitieren ja voneinander. Also eine wachsende Weltwirtschaft hat für alle Vorteile. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Das ist aber in politischer Hinsicht das große Problem, dass die Regierungen davon ausgehen, je größer das ökonomische Potenzial, umso größer die politische Handlungsfähigkeit, umso größer die potenzielle Bedrohung. Und von daher nimmt man die wirtschaftliche Entwicklung des jeweils anderen nicht nur als Ergänzung, Ermöglichung, Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten, sondern zugleich als Bedrohung oder potenzielle Bedrohung der eigenen Seite wahr. Das macht man sich, wenn heute jetzt Russland irgendwie in die Steinzeit zurück soll und so weiter, ist das ja erkennbar. Der Hintergrund. Und deshalb ist dieser wirtschaftliche Wettbewerb letztlich etwas, was einem auch Sorge machen kann. Wenn er nicht moderiert erfolgt, dann setzt der Kapitalismus Dynamiken frei, die in politischer Hinsicht dann als gefährdend wahrgenommen werden können.
Ja, wir haben es ja auch gesehen. Ich meine, Donald Trump ist ja nicht der Einzige, der eigentlich gesagt hat, wir möchten den technologischen Aufstieg Chinas bremsen. Ich meine, Huawei war eins, aber ich halte die beiden Administrationen setzen es genauso fort. Nur wenn wir jetzt mal auch mit Blick auf die Uhr, wenn wir schauen, auf Europa nochmal schauen. Also ich habe es ein bisschen so verstanden, es gibt verschiedene Formen des Kapitalismus. Es gibt die chinesische Form des Kapitalismus, es gibt die amerikanische, die sehr, sehr freier ist, wo auch Ungleichheit viel mehr toleriert wird. Wir hätten das lange diskutieren können über der Kapitalismus produziert Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten. Das ist ja ein Hauptkritikpunkt, der hier immer kommt. Nach dem Motto, schauen Sie, dass die Reichen wurden in der Pandemie viel reicher, lass es eigentlich wegnehmen, ist eine Diskussion ja hier. Ich wollte dazu noch ein kleines Wort noch sagen, aber eigentlich meine Schlussfrage ist so ein bisschen auf Europa bezogen. Das, wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich sagen, das europäische kapitalistische Modell ist aus verschiedener Sicht unter Druck. Wir haben zum einen eine demografische Entwicklung, okay, da kann der Kapitalismus nicht dafür. Wir haben aber einen abnehmenden Wettbewerb, wir haben eine abnehmende Qualifikation der Bevölkerung, wir haben zunehmende staatliche Interventionen, wir haben die Zombifizierung, wir haben die Geldpolitik. Was ist Ihr Blick auf Europa und was sollten wir tun?
Ich würde meinen, man kann, was hier leider nicht mehr gemacht wird, man tut ja in der Zwischenzeit so, als wäre das vergessen fast. Man kann vom Beispiel des realen Sozialismus sehr viel lernen, wenn man sich ihn genau anschaut. Der reale Sozialismus, den es ja bis 1989, 90 gegeben hat, hatte ein großes Problem, das sich im Laufe der Zeit immer stärker herausgestellt hat. Er hat, könnte man so sagen, hat ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen Betriebskosten und Output gehabt. Das heißt, man musste sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das Planungssystem aufrechtzuerhalten, um die mit dem Planungssystem und mit den gesamten politischen Dingen verbundenen Regeln durchzusetzen und. Und das waren zudem Regeln, die für die wirtschaftliche Praxis zum Teil hinderlich waren und. Das heißt, der Erfolg, den man mit diesen Regeln erzielte, war nicht so, dass er den hohen Regelaufwand dauerhaft finanzieren konnte. Also letztlich haben sich diese Staaten selber aufgefressen. Der Kalte Krieg spielt sicher eine gewisse Rolle und viele andere Sachen spielen eine gewisse Rolle und so weiter. Aber im Kern kann man einfach sagen, dass der Aufwand und der Ertrag, den das System aufgrund seiner wirtschaftlichen Organisation erzeugen konnte, im Laufe der Zeit immer schlechter wurden. Mit der Folge, man hat von der Substanz gelebt ja, weil man nichts Neues oder nur wenig Neues dazu produziert hat. Und irgendwann war diese Substanz verbraucht. Und wenn man für Europa sich das überlegt, dann sollte man sich genauestens überlegen, erhöhen wir weiter die Betriebskosten? Erhöhen wir weiter den Aufwand, den wir alleine treiben müssen, damit das System überhaupt da ist? Oder schauen wir nicht, dass wir eben gucken, wie wir die Möglichkeiten, den Ertrag zu vermehren, einfach verbessern durch größere Freiheiten etc. pp. Wir aber sind zurzeit meiner Ansicht nach gefangen in der Vorstellung, wir müssten erst die Betriebskosten erhöhen, bevor wir zusätzlichen Ertrag erzielen können. Das heißt, wir pumpen die EU gewaltig auf. Wir machen alle möglichen Sachen. Wir müssen erst eine bessere Energienutzung finden. Wir müssen erst das machen. Wir müssen nachhaltiger werden. Wir müssen unser Konsum ändern. Wir müssen jenes machen. Wir müssen das machen. Wir müssen alle möglichen Menschen hier aufnehmen. Wir müssen alles Mögliche subventionieren. Hier, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Und. Das sind alles Kosten, die entstehen, ohne dass die andere Seite, also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, eben entsprechend mitwachsen würde. Und das ist das Hauptproblem ist das, dass wir in die Situation hineingeraten, an der letztlich auch der reale Sozialismus untergegangen ist, zumal es seinerzeit hier noch eine wirklich leistungsfähige kapitalistische Konkurrenz gab, dass wir in die Situation hineinkommen, dass der Selbsterhaltungsaufwand, den wir treiben müssen, zu groß wird für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die hier noch da ist. Von daher wäre mein Plädoyer eines, das so in gewisser Hinsicht sich so klassisch liberal anhört, was aber meiner Ansicht nach einfach nur vernünftig ist, zu sagen, wir müssen den Aufwand, den Selbsterhaltung, Aufwands unserer Ordnung deutlich senken und den Menschen das Gefühl wieder vermitteln, dass es letztlich auf sie selber ankommt, wie man hier klar kommt und nicht und nur in wirklichen Notfällen darauf angewiesen ist, dass man eben Hilfe von außen, von anderen oder ähnlichen Dingen bekommt. Ansonsten kann diese Schieflage auch für Europa in einer so dynamischen Weltwirtschaft, wie wir sie haben, ganz, ganz unangenehm werden.
Das wäre ein schönes Schlusswort. Ich muss trotzdem mal nachhaken, weil wenn ich nicht so zuhöre, sage ich, ja gut, aber wo ist die Bevölkerung dabei? Ich meine, wir wissen in Umfragen, dass die Mehrheit der Deutschen dem Kapitalismus irgendwie ein bisschen kritisch sieht, ja, auch gerade im Osten, obwohl die ja erlebt haben, wie es andere System ist. Also wir haben ja nun den Systemversuch gehabt. Wir haben ja nun gesehen, wozu es wirkt. Und wir haben trotzdem, Enteignungsüberlegungen für Immobilien, wir haben staatliche Interventionen, wir haben Politiker, die sich hinstellen und sagen, sie planen, sie geben Klima- und Wirtschaftsgarantien ab für 20 Jahre. Und das sind nicht die Grünen, sondern das war der CDU Altmaier, der es gemacht hat. Ich meine, wenn man historisch so blickt, wie entsteht denn so ein kapitalistisches System eigentlich? Entsteht es nur aus der Not heraus oder? Ja, wenn wir jetzt sozusagen am Ende sind, wir haben so weit degeneriert haben, dass es eigentlich gar nicht mehr richtig existiert. Ich meine, wenn eine Neugeburt stattfinden müsste, unter welchen Umständen findet so eine Neugeburt statt?
Das ist wirklich sehr, sehr, sehr klug, was Sie sagen. Historisch ist der Kapitalismus ja nicht in einem strengen Sinne nicht entstanden, sondern gab mal hier eine Praxis, da eine Praxis, dies, oder hat irgendeiner in Holland eine Brauerei gegründet, hat einer irgendwie eine Ziegelei gemacht, hat der das gemacht, dies gemacht. Es hat sich im Grunde genommen so durchgesetzt, peu à peu. Das ist immer breiter geworden. Und letztlich haben die Regierungen, obwohl sie diese Art der Wirtschaft irgendwie schlimm fanden und die Pfaffen drauf geschimpft haben oder sonst irgendwas, aber dann doch staatlich unterstützt, weil das Steueraufkommen einfach besser waren. Und so setzt sich das im Laufe der Zeit durch. Und in dem Sinne ein kapitalistisches System, wo man sagt, wir fangen morgen an, morgen ist Kapitalismus, das war ETA von den kleinen Zach, das heißt jetzt, wir schaffen die Aufklärung, morgen herrscht Aufklärung und so weiter und alle Elfen werden des Landes verwiesen. Weiter. Die Forschung ist naiv, der setzt sich durch, der Kapitalismus, weil diese Praktiken sich als vorteilhaft bewähren. Und irgendwann erreicht er dann ein Ausmaß, dass er die dominante Form ist. Und irgendwann ist dann so viel Geld im Spiel, dass man glaubt, dass die Politik glaubt, wir können jetzt das alles machen. Aber das war ja nicht Ihre Frage. Die Frage, dass sich die Masse der Menschen letztlich auf staatliche Hilfen oder auf staatliche Unterstützung, staatliche Beistand, staatliche Betreuung oder was auch immer bezieht, das ist für mich schon nachvollziehbar, dass sie das machen. Manche Menschen hat es ja auch wirklich materielle Gründe, dass man so denkt. Aber was wir hier bei uns haben, ist ja das gerade Gegenteil. Bei uns wird den Menschen ja nicht erklärt, ihr sollt in wirklichen Notlagen, könnt ihr mit Hilfe und Solidarität rechnen, aber ansonsten müsst ihr eben euer Leben selber frei, in gewisser Weise auch frei führen. Das wird hier ja faktisch nicht getan. Also, dass die Umfragen so sind, das wundert mich eigentlich nicht. Wir haben eine Öffentlichkeit hier in diesem Land, die war vielleicht mal für ein paar Jahre andeutungsweise liberal. oder offen, was das angeht. Während wir in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren eigentlich doch einen großen Chor das eher hatten, dass man gesagt hat, das ist ungerecht, der Staat muss eingreifen, muss da irgendwas tun, da irgendwas tun. Das heißt, die Menschen sind in gewisser Weise immer entmutigt worden. Du kannst doch gar nichts machen. Solange das System blöd ist, kriegst du eh nichts auf die Reihe. Erstmal müssen wir das System ändern. Vorher kannst du eigentlich ein freies Leben gar nicht führen. Diese Botschaft ist derart verbreitet und hat derart viele Facetten. Also Sie müssen ja nur in die Kirche gehen und sich die Weihnachtspredigt anhören oder irgendwas anderes. Das wird einem ja die ganze Zeit, wird einem im Grunde genommen eingeredet, man sei nicht dazu in der Lage, eigentlich sein Leben frei zu führen, weil das Verhältnis einen daran, die Gesellschaft einen daran hindern würde, die Lebensmittelindustrie würde einem den Kakao verfuschen und die würden das machen und die würden jenes machen, die würden das machen. Das ist vielleicht die paradoxeste Erfahrung, die man überhaupt machen kann. Wir haben einen funktionierenden Kapitalismus, der unter anderem auch davon oder damit koexistiert, dass über ihn ständig Geschichten erzählt werden, die vielleicht ein bisschen verrückt sind.
Wobei mir fällt ein, ich habe eine Studie gelesen vor einigen Jahren, oder ich habe einen Artikel gelesen über die Studie, ich habe das Internet nicht gefunden, über die Auswanderung aus den skandinavischen Ländern in die USA. Und da wurde die These von Autoren aufgestellt, dass die dynamischen Leute, also ich würde mal sagen, ich sage jetzt mal die potenziellen Kapitalisten, die sind in die USA ausgewandert, während hingegen die Kollektivisten geblieben sind. Und ich würde mal tippen, die Studie gibt es in Deutschland nicht, aber nachdem Deutschland ja auch seit jetzt 200 Jahren Menschen auswandern, gehen wir mal davon aus, die dynamischen gehen. Und vielleicht ist dann eine Konsequenz, dass dann quasi freiwillig hier eine Art Kollektivismus, Sozialismus propagiert wird. Vielleicht liegt es auch einfach daran und da müssten wir so weiter denken, wir einfach davon ausgehen, na gut, diejenigen, die kapitalistisch denken in Europa, die gehen halt in die USA.
Wir hatten ja hier eine Variante, die eigentlich sogar ganz gut funktioniert hat. Dafür hat man dann später das Stichwort soziale Marktwirtschaft gefunden, das ist aber so die klassische Sozialpartnerschaft. Nach meiner Definition eben, was für die deutsche Wirtschaft in der internationalen Wettbewerbsordnung sehr, sehr gut war, war, dass diese Produktivität, dass wir eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik hatten, die Arbeit, Kapital und Arbeit gemeinsam getragen haben. Das setzt Geldwertstabilität voraus, etc. pp. Das ist ganz wichtig. Und da gab es so ein bisschen als Ornamentik drumherum so Klassenkampf-Rhetorik. Die IG Metall in den 50er, 60er Jahren, die haben irgendwas von Klassenkampf erzählt. Wenn die sich aber bei Daimler mit dem Schleier an den Tisch gesetzt haben, dann wussten die schon, worum es geht. Und diese produktivitätsorientierte Sozialpolitik, die ist die Basis eigentlich der Leistungs-, der Wettbewerbsfähigkeit gewesen. Und die, da konnte man auf der einen Seite so ein bisschen Kapitalismuskritik machen und so kapitalismuskritische Rhetorik mitverbringen und sich dann gegenseitig mal bedrohen und auch mal 3 oder 4 Tage streiken. Aber im Grunde genommen wussten die alle, worum es geht. Solange man diesen Kern hat, solange man also weiß, es gibt bestimmte Formen der Kooperation, der Orientierung und die erhalten den Kapitalismus, die kapitalistischen Strukturen wettbewerbsfähig und so weiter. Da ist das ja alles möglich, dass man alle möglichen Sachen redet und das ist ja auch sehr viel einfacher, sozial und moralisch zu kommunizieren, als sich auf diese technokratische Kälte des Kapitalismus einzulassen. Sie kann sich das vorstellen. Das, was ich erzähle, wird ganz schnell mit dem Vorwurf abgetan, du bist doch affirmativ und ich weiß nicht was alles. Dann frage ich immer affirmativ, wozu denn eigentlich? Indem ich etwas beschreibe in seiner Funktionsfähigkeit, seiner Überlebensfähigkeit, seiner Leistungsfähigkeit, heißt das doch nicht, dass ich dem gegenüber mich affirmativ halte. Das heißt einfach nur, ich versuche zu begreifen, wie es funktioniert. Aber das ist bei vielen Leuten schon so, wenn sie den Kapitalismus begreifen wollen, verteidigen sie ihn. Man kann über ihn also nur ernsthaft reden in dieser kritischen Position. Solange man aber an die Kernbestände nicht herangeht, ist das okay, da kann man damit leben. Das ist eben, auch kapitalismuskritische Bücher verkaufen sich in kapitalistischen Verlagen gut, wahrscheinlich sogar sehr gut. Aber was wir haben seit einiger Zeit, ist eben, dass das über diese Rhetoriken hinaus wir in bestimmten Funktionsbereichen wirkliche harte Eingriffe haben. Und die zerstören letztlich bestimmte Elemente der marktlichen Koordination, also das Kapitalismus so ausmacht. Und dann wird es dann doch ernster. Denn dann ist dieses Dilemma, was ich angesprochen habe für den realen Sozialismus, dass man zur Selbsterhaltung mehr ausgibt, als man eigentlich erwirtschaftet. Das Dilemma kann einem dann unter Umständen sehr, sehr auf die Füße fallen.
Professor Plumpe, ich fasse es so zusammen. Der Kapitalismus ist gut. Bestandteil dazu ist auch, dass man viel über ihn schimpfen darf. Man darf dieses Schimpfen nur nicht zu ernst nehmen und ihn damit wirklich abschaffen, sondern es gehört quasi zur Rhetorik des Kapitalismuserhaltes, dass man ihn kritisiert. Man darf die Kritiken nicht allzu ernst nehmen und vor allem nicht zu sehr intervenieren.
Ich würde sagen, der Kapitalismus funktioniert. Und das ist sein historisch gesehen großer Vorteil, dass er nämlich eine Gesamtleistung ermöglicht und produziert, die geringer ist, wenn man so will, als der Aufwand, der notwendig ist, um ihn zu erhalten. Und das ist der Unterschied zum Sozialismus. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Ordnung, die auch funktioniert. Aber solange es die nicht gibt, bleibe ich lieber beim Alten.
Das verstehe ich sehr gut.
Genau, insofern gibt's eine normative Seite, aber das, wie gesagt, das wird mir ganz oft angekreidet. Ich würde das alles so affirmativ sehen. Dabei sage ich immer, meiner Ansicht nach, nur, dass es funktioniert. Und um die Welt zu begreifen, in der ich lebe, muss ich ja wissen, warum es funktioniert.
Wir könnten jetzt über viele weitere Themen noch sprechen, aber ich glaube, das sprengt das Zeitbudget, also über Ungleichheit und Ähnliches. Da würde ich vorschlagen, wenn ich darf, dass ich in den kommenden Monaten vielleicht mal auf Sie zurückkommen darf. Ja,
Herrn Hieser,
an der heutigen Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen bedanken.
Ja, ebenfalls. Herzlichen Dank und alles Gute nach London.
Soweit mein Gespräch mit Professor Werner Plumpe. Ich habe mir gedacht, ich lade ihn mal ein, um konkret mit ihm über die These von Sven Becker zu diskutieren. Das wird dann irgendwann in den kommenden Monaten mal zu hören sein. So verbleibe ich heute mit einem großen Dankeschön fürs erneute Zuhören und freue mich, wenn Sie am kommenden Sonntag wieder mit dabei sind, wenn es eine neue Folge von BTO gibt. Bis dahin alles Gute. Ihr Daniel Stelter.